Herzlich willkommen bei Sitzfleisch History,
dem legendären Ultracycling-Podcast mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon einmal eine Folge begonnen haben mit legendärem Podcast, aber falls wir das einmal gemacht haben, müssen wir das auf jeden Fall revidieren, weil heute wird es nämlich richtig legendär und vielleicht hat sie nur diese eine Episode heute denn die Wortwahl wirklich verdient.
Ja, das glaube ich auch. Wir haben sie letzte Woche schon angekündigt, dass es heute legendär wird und ich bin gespannt.
Wir möchten in der heutigen Episode ein bisschen an jemanden erinnern, beziehungsweise denjenigen auch würdigen, der, glaube ich, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere eine absolute Ausnahmeerscheinung war und unseren Sport so richtig geprägt hat, der jetzt aber leider nicht mehr am Leben ist, aber jetzt am 10. April seinen 60. Geburtstag gefeiert hätte. Und deswegen ist, glaube ich, jetzt der absolut beste Moment, um über Jure Robitsch zu reden.
Also wirklich ein Großer des Sports, der den, du hast ja schon gesagt, geprägt hat, der den auch dominiert hat, richtig dominiert hat. Und ja, du hast ja einiges recherchiert und ich bin schon sehr gespannt.
Ja, ich habe gar nicht so viel recherchieren müssen. Ich habe wirklich noch sehr viel in lebhafter Erinnerung. Ich bin einige Jahre mit ihm gemeinsam Radlrennen gefahren und es kommt mir da alles vor, als wäre es noch gestern. So lebhaft ist mir das alles noch in Erinnerung, weil Jure Robitsch halt einfach auch so richtig viel Eindruck hinterlassen hat. Ja, und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wie wir anfangen sollten. Sollen wir trotzdem noch ein paar Minuten kurz abschweifen in Aktuelles?
Ja, können wir gern machen.
War jetzt eine schlechte Überleitung, aber ich wollt gleich am Anfang erzählen, was heute
das Thema ist. Du bist gleich reingegangen, ich habe gedacht, kriegt er jetzt noch die Kurve, reden wir noch über Aktuelles oder sind wir mittendrin im Thema?
Wie ist der gegangen beim Gravel-Rennen in Kärnten?
Ja, super. Also wirklich, ich bin sehr zufrieden. Ich habe echt super Beine gehabt und ich habe gerade da meine Notizen offen. Wenn man die liest, dann klingt es nicht so, aber ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden.
Wie ist es technisch gegangen mit deinen Problemen am Fahrrad? Hast du das hinbekommen?
Ja, alle Teile sind rechtzeitig gekommen, alles gefixt, mein Fahrrad war top, an dem ist es sicher nicht gelegen, ich habe keine Panne gehabt, kein mechanisches Problem, das war ein Fahrfehler, also am Fahrrad ist es sicher nicht gelegen. Aber ich habe natürlich trotzdem einen
Fail der Woche
abgeliefert. Also ich bin nur mit der kleinen Werkzeugkiste gefahren, weil war nur das eine Rennen und das Rall war ja im Top-Zustand, deswegen habe ich nur das Notwendigste mitgenommen. Und im Startsackerl waren zwei Startnummern. Eine für vorne an den Lenker, beziehungsweise an das Lenk. Wie heißt denn das eigentlich? Lenkrohr? Steuerrohr.
Steuerrohr, genau.
Genau, eine Startnummer fürs Steuerrohr, beziehungsweise den Lenker und eine Startnummer fürs Trikot. Das für den Lenker, beziehungsweise Steuerrohr, das hat drei Löcher gehabt und ich habe dafür drei Kabelbinder gekriegt und das andere hatte vier Löcher und ich habe dafür vier
Sicherheitsnadeln, oder?
Sicherheitsnadeln gekriegt. Und ich habe es natürlich genau umgekehrt montiert. Also die Rückenstartnummer vorne am Lenker. Und dann bin ich da gesessen mit der kleinen.
Hast du vielleicht mit den Sicherheitsnadeln am Lenker montiert und mit Kabelbinder durchs Trikot, oder?
Nein, aber die Startnummer für den Rücken habe ich vorne am Lenker montiert. Und dann denke ich mir, das hat ja, ich habe nur drei Kabelbinder und das hat aber vier Löcher an allen vier Ecken. Und ja, habe das natürlich irgendwie gemacht, alle drei Kabelbinder verschwendet. Und dann bin ich gesessen vor dem Trikot mit dieser kleinen, winzigen Startnummer mit nur drei Löchern und meinen vier Sicherheitsnadeln. ja, und dann bin ich draufgekommen. Und ich habe die kleine Werkzeugkiste mitgehabt, das heißt, ich hatte keine Kabelbinder, kein Stanley-Messer und keine Schere. Und es war natürlich 6:55 und um 7 sperrt die Startnummernausgabe zu. Und dann bin ich dann auch schnell hingelaufen, habe um 3 Kabelbinder gebettelt und dann im Hotel eine Schere. Und dann habe ich es wieder umgebaut. Also man sieht, ich habe sehr viel Rennerfahrung und mache keine dummen, peinlichen Fehler.
Ja, aber das heißt, das ist dann diese Startnummerbefestigung, die so fürchterlich ausschaut, oder? Irgendwie unten über die, normalerweise geht es über die Baudenzüge drüber, über die Bremskabel oder Schaltkabel, aber jetzt bei den meisten Rädern ist ja das schon integriert. Das heißt, wie befestigst du dann den mittleren Kabelbinder?
Ja, es ist jetzt nicht mehr so ganz wie in den 90ern bei den Mountainbike-Rennern, so ist es nicht. Also so hat es ausgeschaut, wie ich die falsche Startnummer montiert habe. Die neue ist deutlich schmäler und das geht ganz gut eigentlich mit den modernen Rädern, nachdem ich gewusst habe, wie.
Ja, und das heißt, beim Rennen bist du solide gefahren, ohne Defekte und bist jetzt fürs Unknown Race gut in Form.
Ja, oder ich habe mich komplett zerstört fürs Unknown Race, weil es waren 4,5 Stunden komplett am Limit, Normalized Power 270, immer Anschlag. Es war wirklich brutal, also es war richtig, richtig hart für mich, vor allem weil ich jetzt auch die letzten Monate wirklich nicht darauf hin trainiert habe und das jetzt nur mitgenommen habe, war diese extrem hohe Belastung, war hart für mich, aber es hat richtig viel Spaß gemacht, es war echt cool, es war ein cooles Event, es war eine geile Stimmung, es war coole Strecken, es war richtig was los, immer coole Gruppen gehabt, es ist immer ordentlich geballert worden, es war richtig geil. In der zweiten Runde bin ich dann ein bisschen eingegangen.
Ja, aber das ist vielleicht die wirklich eine gute Sache. Einmal nur so richtig im roten Bereich fahren vor dem ersten großen Rennen ist meistens eine gute Sache. Vor allem so 1,5 Wochen davor. Es ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt für das.
Ja, ich hoffe. Aber ja, wie gesagt, also ich bin wirklich sehr zufrieden mit meiner Zeit, mit dem Ergebnis. Es hätte eine Spur besser sein können. Ich habe es mir echt mit der Ernährung sehr gut eingeteilt, aber mir ist in der zweiten Runde, kurz nach der Labe, das heißt bei Kilometer 92 oder so, die Trinkflaschen, die volle rausgefallen. Die eine war schon leer, dann habe ich gewechselt auf die volle. Die ist mir kurz nach der Labe rausgefallen und dann habe ich halt für die letzten 40 Kilometer nichts mehr zum Trinken gehabt. Und ja, ich bin da echt in einer schnellen Abfahrt, so ganz dumm in ein Schlagloch reingefahren. Ich habe schon von Weitem gesehen, rechts und links, da liegen lauter Trinkflaschen herum, habe gewusst, da wird ein Schlagloch sein. Habe es dann voll erwischt und dann ist mir die Kette runtergesprungen, in dem Moment auch noch. Und dann habe ich die Gruppe verloren und habe halt dadurch wahrscheinlich ein paar Minuten verloren, weil ich dann erst auf die nächste Gruppe, die von hinten gekommen ist, warten habe müssen, bis mit der auffahren und dann mit der Gruppe mitfahren. Aber sonst war es richtig cool. Hat mir echt taugt, war ein sehr cooles Event. Und ja, werde ich wieder mal machen, sowas.
Ich kann nur sagen, von meiner Seite gibt es jetzt aktuell nicht viel. Ich bin kein Aufwärmrennen gefahren vor dem Unknown Race. Habe aber viele, viele freudige und schöne Nachrichten bekommen, weil ich letzte Woche erzählt habe, dass ich auch beim Transcontinental dabei bin. Da möchte ich mich dafür bedanken. Vorlesen möchte ich halt kein Feedback der Woche, weil wir einfach uns die Zeit für den Juri Robic nehmen wollen. Aber mir ist eingefallen, Flo, habe ich erzählt, warum ich mich entschieden habe, nochmals DCR zu fahren oder was so da ein mitunter ausschlaggebender Fakt war? Ich glaube, ich habe das nämlich vergessen.
Mir hast du es erzählt. Ich weiß nicht, ob online oder nicht. Also vielleicht erzählst du es einfach
nochmals. Nach einem Vortrag ein wirklich nettes Gespräch und da ist jemand zu mir hergekommen und hat zu mir gesagt, er findet es so sympathisch, irgendwie hat es viele Erfolge gegeben und trotzdem ist am Ende vom Vortrag oder am Ende von meiner Geschichte quasi der zweite Platz und das zeigt einfach, dass es nicht immer nur ums Gewinnen geht. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, genau, Das ist mir super wichtig, dass ich sympathisch bin, wenn ich ein Radlrennen fahre. Ich will nicht sympathisch Zweiter werden, sondern eigentlich würde ich lieber gewinnen. Und natürlich, nichts jetzt, soll das jetzt nicht heißen, dass ich jetzt nicht froh bin mit dem zweiten Platz oder dass der Robin verdient gewonnen hat. Aber da habe ich mir echt gedacht, so hey, vielleicht ist es wirklich gut, wenn ich es nochmal fahre und mir das nochmal als Ziel setze, weil mit einem sympathischen zweiten Platz bin ich persönlich nicht so glücklich wie mit einem ersten Platz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
ja, wir werden jetzt eh ein bisschen differenzierter reingehen, aber wenn ich jetzt die Überleitung gleich machen darf. Unsympathisch Erster werden und richtig zerstören, ich glaube, das hat auch der Juri Robic eine Zeit lang praktiziert.
Ja, jetzt reden wir über den Juri Robic. Jetzt haben wir genau 10 Minuten geopfert für uns, weil wir Egoisten sind, weil es uns wichtig ist, von uns zu reden. Aber eigentlich ist es halt wirklich ein wahnsinnig schönes Thema, Juri Robic. Und ich möchte gerne beginnen mit dem Moment, an den ich mich noch ganz, ganz arg erinnern kann. Nämlich ein SMS, das ich bekommen habe. Vom Edward. Das ist ein Slowene aus Postojna, der mitunter auch das Race Around Slovenia organisiert hat. Das waren 5 Leute aus Postojna und der Edo war einer davon, mit dem habe ich auch so immer wieder Kontakt gehabt. Und es war der 24. September 2010. Sabine und ich waren in der Stadt spazieren. Wir haben da in der Innenstadt gewohnt, in so einer kleinen Mietwohnung und sind am Heimweg, vor der Wohnungstür, vor der Haustür, bimmelt mein Handy, es ist ein SMS gekommen und ich möchte, oh, der Edo schreibt vom Race Around Slovenia und dann lese ich und dann schreibt er Juri Robic Training Accident Dead. Und ich bin dort gestanden, echt wie versteinert, ich habe es überhaupt nicht begreifen können, was da jetzt los ist. Ich habe wirklich so minutenlang in die Leere gestarrt und ja, es war ein richtiger Schock. Und dann habe ich natürlich sofort versucht, irgendwie ein paar Infos zu finden. Also damals war einfach noch normale Internetsuche irgendwie. Da waren sozialen Medien, habe ich glaube ich noch gar keinen Account gehabt zu der Zeit. Und dann hat man tatsächlich schon in Slowenien so Newsportale gesehen, dass der Juri Robic einen tödlichen Trainingssturz gehabt hat. Und ja, das war schlimm und dann hat natürlich sich in dem ganzen Sport einiges verändert, weil er im Prinzip immer, wenn er am Start gestanden ist, man gewusst hat, es wird eigentlich nichts daran vorbeiführen, weil er wird es gewinnen. Das war einfach immer seine große Stärke, seine Ausstrahlung, auch die Aura, die er gehabt hat vor dem Start schon. Du hast einfach gewusst, wenn der Juri da ist, dann gewinnt er das. Und ja, heute möchte man ein paar schöne Anekdoten von ihm berichten, weil ich habe vieles von ihm außerhalb von Rennen mitbekommen. Ich habe ihn doch ein paar Jahre kennen dürfen und habe ihn auch so als Mensch kennengelernt, nicht nur als Maschine am Rad.
Ja, und er war eigentlich schon, also auch als ich mich damit angefangen habe, auseinanderzusetzen mit dem Sport, war er eigentlich schon da und war schon eine komplette Größe. Vielleicht musst du jetzt ein bisschen weiter ausholen und vielleicht kannst du uns was ein bisschen zu seinen Anfängen erzählen. Also er wird ja nicht als absoluter Dominator in der Szene erschienen sein.
Ich habe selber müssen, ehrlich gesagt, ein bisschen auf Wikipedia nachlesen. Weil von seinen ganz jungen Jahren habe ich nicht so viel gewusst. Ich habe nur gewusst, dass er früher bei den Junioren oder in jungen Jahren oder einfach Radlrennen, Straßenrennen gefahren ist. Er ist 1965 geboren, wie schon gesagt, am 10. April und war dann 1989, 90 und 92 sogar slowenischer Meister im Straßenrennen. Und er war halt für kleinere slowenische Teams unterwegs und hat dann später mit den Langstrecken begonnen. Er war immer Berufssoldat bei den slowenischen Streitkräften, also bei der Armee, beim Bundesheer und war dementsprechend auch immer gekleidet. Also er ist meistens so in einem Bundeswehr-Outfit, in Camouflage oder so, vorm Rennen irgendwo gestanden. Das hat natürlich auch schon mal Eindruck gemacht, genauso wie sein ganzes Betreuerteam. Das war ein bisschen ungewohnt. Ich bin vom Zivildienst gekommen und der Juri Robic steht da mit einer kleinen Armee an Betreuern. Aber das...
Es gibt dazu vielleicht die Geschichte, ich weiß nicht, ob es ein Urban Legend war, dass in seinem Team nur Leute waren, die im Rang über ihm waren, damit er gehorchen musste, wenn es kritisch wurde im Rennen.
Ja, das habe ich tatsächlich auch gelesen. Und zwar gibt es einen unglaublich guten Artikel über ihn in der New York Times. Der ist schon 20 Jahre alt oder so. Leider mittlerweile, er ist zwar noch online, aber leider mittlerweile hinter einer Paywall. Das heißt, wenn du jetzt den Artikel lesen willst, musst du dafür bezahlen. Aber ich habe ihn damals mir natürlich gespeichert. Ich glaube, ich habe ihn sogar auf irgendeiner CD-ROM gebrannt. Aber ich habe zwar meine CD-ROMs noch gefunden, aber ich habe kein Abspülgerät momentan zur Hand. Das ist einfach ganz, ganz tief hinten im Keller versteckt. So ein externer CD-Brenner. Aber ich kann mich noch an einiges erinnern, was in diesem New York Times Artikel drinnen gestanden ist. Aber vielleicht wollen wir darauf später eingehen, weil ich glaube, zuerst wollen wir noch ein bisschen was von seinen sportlichen Erfolgen besprechen.
Werbung.
Wir haben in unserem Podcast regelmäßig Werbung für deine Vorträge. Mir ist da aufgefallen, die sind doch sehr österreichlastig. Hast du in Deutschland keine Fans oder warum? Oder versteht die dort keiner?
Doch, ich werde immer wieder gefragt, hey bitte, wieso kommst du denn einmal nach Deutschland? Und deswegen freut es mich jetzt wirklich, dass wir die ersten paar Termine für eine kleine Deutschland-Tournee auf die Beine gestellt haben. Im Herbst kommen hoffentlich noch weitere dazu. Aber am 24. April in Regensburg, am 25. April in Dresden und am 26. April in Leipzig ist es soweit. Und da freue ich mich echt schon wirklich drauf, dass ich mal in Deutschland nach längerer Zeit wieder zu Besuch bin. Und ich hoffe, wir sehen uns dort, wenn ich ein bisschen was erzähle von Transcontinental Race und ein paar Rückblicke zu RAM und 24-Stunden-Rekord. Und dann haben wir natürlich noch Zeit zum Plaudern und zum Austauschen.
Werbung Ende.
Ja, das Erste, was bei mir da aufscheint, ist sein Rookie RAM 2003.
Ja, ich habe ihn natürlich von Anfang an mitverfolgt. Also wie er in die Langstrecken eingestiegen ist, 2003 war, ich sage mal, bis zur Corona-Pandemie das letzte Mal, wo wirklich ein Nicht-Europäer gewonnen hat. Das weiß ich nicht ganz genau, das war der Alan Larsen damals. Und es waren nur mehr slowenische, österreichische und schweizerische Erfolge. Der Pierre Bischoff als einziger Deutscher 2016, aber sonst hat das wirklich quasi die kleinen Länder in Zentraleuropa haben das Race Across America halt extrem dominiert. Und 2003 kann ich mich jetzt nicht mehr an alles so genau erinnern. Alan Larsen hat gewonnen, da hat es im Prinzip zum Mitverfolgen keine sozialen Medien gegeben, kein YouTube. Das Einzige, was es gegeben hat, war die Race Across America Website und die ist heute noch technisch am gleichen Stand wie 2003.
Also ein hin und wieder aktualisiertes Excel.
Richtig. Es hat nur die Timetable gegeben, wo es halt pro Timestation, das war alle 4-5 Stunden, hat es in der Zeit aufgepoppt. Und ja, Juri Robic war bei seinem ersten Race Across America auf Platz 2. Und 2004, bei seinem zweiten, hat sich schon abgezeichnet, dass der Mann das dominieren wird. Also er hat mit 39 sein erstes RAM gewonnen, also nicht unbedingt in jungen Jahren, sondern wirklich, ja, da war quasi seine Straßenkarriere im Prinzip beendet, bevor er auf die Langstrecken gegangen ist. Und dann hat er sein erstes Race Across America gewonnen und im gleichen Jahr hat er damals, das muss man sich jetzt überlegen, mit 834 Kilometern in 24 Stunden den Weltrekord verbessert. Der mittlerweile schon, wo es schon in 5 24-Stunden-Rennen über 900 Kilometer gefahren werden, solo. Und jetzt der Weltrekord ist jetzt über 1000 Kilometer und damals waren es 834. Da hat sich vor allem sehr viel bei der Technik auch getan, weil der Juri Robic hat definitiv Radl fahren können, aber es war halt ein Rennradl mit Aufleger, wahrscheinlich den gleichen Aufleger Flo, den du jetzt für dich wieder entdeckt hast, den alten Synthes.
Ja, und obwohl wir in der anderen History-Folge schon auch darüber geredet haben, dass ganz früh Zeitfahrräder zum Einsatz gekommen sind beim Ram, der Robic ist nie damit gefahren und der hat auch zumindest die ersten Jahre ist er einfach, wenn man es jetzt so sagen kann, der ist auf Sieg gefahren. Der hat versucht, die Gegner mental fertig zu machen, schnell zu starten und dann ein bisschen den Vorsprung zu verwalten. Also auch seine Pausen auf die Gegner abstimmen. Er ist jetzt nicht auf eine sehr, sehr schnelle Zielzeit gefahren. Das ist natürlich, wenn er Konkurrenz gehabt hat, passiert. Er war in der Lage, sehr, sehr schnell zu fahren. Aber er hat sich sehr stark an den Gegnern orientiert und ist nicht mit Zeitfahrer gefahren.
Ja, ich glaube, das ist der gelernte Rennfahrer. Also Attacke, sich absetzen von den Verfolgern, einen Vorsprung rausfahren und dann einfach auch seine Kräfte einteilen. Und wenn du einen Vorsprung hast, macht es eigentlich kaum einen Sinn, um das bestmögliche Resultat, also den Sieg einzufahren, wenn du noch weiter andrückst und dich komplett zerstörst. Und ich glaube, das war immer sein Ding. Also immer wenn es direkte Duelle gegeben hat, war er der Bessere, hat er sich abgesetzt. Aber wenn er einen Vorsprung gehabt hat, dann ist er gemütlicher geworden. Es war für mich so beeindruckend. Ich habe ihn dann das erste Mal persönlich getroffen. Also, was heißt persönlich getroffen? Ich bin ein gleiches Radrennen gefahren wie er. Das war die Kraftwerk-Trophy 2005. Ein extrem geiles Rennen. Das hat so richtigen Kultstatus erreicht in Österreich. Das war ein brettelebener Kurs. Ich glaube, 5 Kilometer pro Runde. Rund um ein Kraftwerk in Theiß in Niederösterreich, in der Nähe von Krems. Und da war es so, das war ein sehr, sehr schnelles Rennen, weil eben flach und da hat es 4er-Staffeln gegeben, die wirklich so mit Aufleger gefahren sind und mit Scheibenlaufrad und Zeitvorhöhen, was halt damals so aktueller Stand der Technik war vor 20 Jahren. Und die haben sie alle paar Runden abgewechselt und haben richtig Tempo gemacht und die besten Einzelfahrer haben es geschafft, im Windschatten dran zu bleiben. Und ich bin dort schon mal früher 12 Stunden gefahren und dann das erste Mal die 24 Stunden, wo auch der Juri Robic am Start war. Er hat teilweise die Staffeln, die Teams attackiert. Normalerweise sind die Einzelfahrer einfach im Windschatten gehängt und haben versucht, irgendwie zu überleben und nicht abzureißen. Und wenn dann irgendwann einmal ein Staffelfahrer vorne im Wind, der quasi die Spitzengruppe angeführt hat, ein bisschen nachlassen hat, hat der Juri Robic attackiert, hat sich fürchterlich aufgeregt, was da los ist, dass sie doch bitte ordentlich fahren sollen, hat quasi ja einen Antritt angetäuscht, damit die Staffelfahrer wieder quasi munter werden und wieder Gas geben. Das war, ich glaube, ich sehe nicht richtig, da attackiert Einzelfahrer die Teams, das war ein Wahnsinn. Und dann weiß ich noch, dann war es Siegerehrung und ich stehe ganz beeindruckt dort, dass ich das irgendwie alles miterleben kann. Und dann hat der Juri Robic natürlich die 24 Stunden gewonnen. Und dann wird er interviewt, wird er gefragt, ich glaube, das war eine Frage so mit ein bisschen Spaß und so, was er jetzt vorhat und ob er jetzt eh schlafen geht und so. Und er hat gesagt, nein, er geht nicht schlafen. Er muss jetzt 12 Stunden munter bleiben. Sie fahren jetzt heim nach Slowenien, also er hat ja in Kranjska Gora gelebt. Und er bleibt jetzt 12 Stunden wach und dann geht er nochmal 12 Stunden trainieren, weil er trainiert nämlich für SRAM. Und das musst du dir bitte vorstellen. Der ist da an die 900 oder mehr Kilometer gefahren, geht nicht schlafen und trainiert dann nochmal 12 Stunden Nachbelastung sozusagen. Jetzt wissen wir, wo der Robert Müller das gelernt hat.
Ja, Wahnsinn. Also er ist halt ja wirklich eine ganz alte Schule. Wahrscheinlich ist er die 12 Stunden Training mit einer halben Flasche Wasser gefahren.
Ziemlich sicher.
Ohne Carbs. Ja.
Ziemlich sicher. Essen, Trinken ist ein Zeichen von Schwäche. Er hat dann 2005... ich will nicht sagen natürlich, aber wieder das Ram gewonnen. Da gibt es einen extrem guten Film Bicycle Dreams, den habe ich auf DVD, ich habe keine Ahnung, ob es den online gibt, irgendwo auf Prime oder Netflix oder irgendwo auf Video on Demand, wahrscheinlich schon. Bicycle Dreams ist ein super Doku, 2 Stunden lang übers Race Across America 2005, sehr emotional, sehr spannend. Der Alexander Gepp aus Österreich war damals dabei, der Valentin Zeller war damals dabei aus Österreich und der Juri hat das gewonnen und in dieser Doku hat man da wirklich auch einige super Interviews und super, super Eindrücke mitnehmen können. Und 2005 war dann auch noch die Le Tour Ultime oder Le Tour Direct. Das war sozusagen ähnlich wie das Race Across America in Frankreich, so eine Tour de France nonstop, auch noch gewonnen. Das war nur ein paar Wochen nach dem Ram. Das Rennen hat es nur 1 oder 2 Jahre gegeben. Das war dann ein bisschen absurd, weil dann haben sie Veranstalter gestritten. Dann hat es nämlich beides gegeben. Le Tour Ultime und Le Tour Direct. Ähnliche Distanz, beide rund um Frankreich, aber unterschiedliche Veranstalter. Und dann hat sich das natürlich, das Teilnehmerfeld, das eh sehr klein war, nochmal aufgeteilt auf 2 Events. Und dann hat es überall nur eine Handvoll Starter gegeben. Das Rennen hat es dann in den nächsten Jahren nicht mehr gegeben. Aber bei der Erstaustragung, da waren auch der Marco Ballo dabei, der Wolfgang Fasching, Juri Robic. Und das war schon hochkarätig.
Und das kurz nach dem Ram.
Ja, da hat man halt gesehen, aus welchem Holz, dass er geschnitzt war, dass er mehrere so große Rennen hintereinander fahren kann. Im Jahr darauf, 2006, war für mich einer meiner Momente, auf die extrem, also stolz, ich weiß nicht, ob ich stolz drauf bin, aber das war für mich sowas von irre und arg. Ich bin da mit Marco Ballo und dem Juri Robic am Podium gestanden. Die beiden haben 978 Kilometer ex aequo zurückgelegt, wieder bei der Kraftwerk-Trophy. Und ich daneben auf Platz 3. Das war echt irre, dass das gelungen ist.
Diese 978 Kilometer, das war eine richtige Sensation. Also das war jetzt nicht nur in der winzig kleinen Ultraszene, sondern das hat schon Wellen geschlagen. Das war schon ein echtes Highlight. Das hat auch medial einiges an Beachtung gefunden. Also ich kann mir da, also dieses Zielfoto, das habe ich echt ganz, ganz oft in verschiedenen Medien gesehen.
Ja, das war zu der Zeit damals ein Weltrekord. Also natürlich halt mit Windschatten im Zuge eines Rennens, jetzt nicht solo, aber wo ein Weltrekord ist, ist dann danach vom Dani Wies um ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer in Schötz verbessert worden. Aber ja, wie du sagst, das war schon groß in den Medien. Und ich finde, der Marco Ballo ist ja auch so eine slowenische Legende, fast so alt wie Juri Robic, ich glaube 1 oder 2 Jahre jünger. Die waren ganz oft die beiden, die viele Rennen quasi dominiert haben. Der Juri war meistens einen Tick schneller, aber in diesem Jahr waren es beide ex aequo und es war immer so gut, weil Marco ist der Geschmeidige, der Styler am Rad, der Ästhet irgendwie, der ganz ruhig und schön am Radl sitzt und der Juri war eher so aggressiv, eine Kampfmaschine am Rad irgendwie und einen sehr kraftvollen Fahrstil, dass du immer glaubt, dass der Rahmen verbirgt sie und das Rad zerbröselt, wenn er drauf drückt.
Ja, aber 2006 hat es dann beim Ram nicht geklappt.
Ja, da hat man noch 2 Erfolgen gesehen, dass auch er nur ein Mensch ist, weil da hat er ein Problem gehabt, das, ich glaube, in sehr ähnlicher Form auch mir 2-mal zugestoßen ist, nämlich ein Lungenödem. Er ist dann nach den Rocky Mountains ausgeschieden. Man hat auf den Fotos schon gesehen, er war ganz, ganz geschwollen, aufgeschwemmt, Wassereinlagerungen, kugelrundes Gesicht, Hamsterbacken, also die klassischen Symptome, die es im Ultracycling ganz, ganz oft gibt. Und ja, das war dann das eine Jahr beim Ram, wo er nicht ins Ziel gekommen ist. Und das war für mich auch so eine Lernerfahrung aus der Ferne, das war natürlich lang vor meinem ersten Ram, aber einfach zu wissen, dass egal wie gut jemand ist, ausscheiden oder krank werden kann immer passieren. auch Juri Robic.
Man kann dann fast sagen, dass der Jure mit seinen Erfolgen dann in Slowenien so einen richtigen Boom ausgelöst hat. Es ist dann 2007, also ich denke, ohne Jure hätte es das Race Around Slovenia nicht gegeben. 2007 die Erstaustragung und auch im Kalender so gelegt, dass sich das als auch das Ram in einem Jahr ausgehen. Das ist sicher kein Zufall.
Hey, ich weiß noch ganz genau, es war irgendwann im Frühling 2007 und da ist die Meldung rausgekommen, es gibt erstmals dieses Race Around Slovenia. Und natürlich, die beiden Helden, Juri Robic und Marco Balo, sind dort am Start, logisch. Ich habe mir gedacht, das ist gut, weil ich wäre wieder die Kraftwerk-Trophy fahren, die 24 Stunden, und da war ich voriges Jahr Dritter hinter den beiden, und wenn die beiden nicht mitfahren, habe ich mir wirklich Chancen ausgerechnet, dort den ersten Platz zu machen. Und dann ist die Kraftwerk-Trophy kurzfristig abgesagt worden. Die war nämlich auch im Mai. Oder hätte im Mai sein sollen. Und jetzt haben wir gedacht, okay, das ist echt blöd. Weil für Race Around Slovenia waren noch 14 Tage Zeit. Da hast du auch für die Anmeldung, ich weiß nicht, ob damals in letzter Minute einen neuen Reisepass braucht, weil meiner ist abgelaufen. Und da bin ich dann noch herumgerannt und habe versucht, alles zu organisieren. Ich brauche ein Betreuerauto, also einen großen Bus. Ich brauche Betreuer, die Zeit haben. Und habe das irgendwie in letzter Minute hinbekommen und bin dann selbst da beim Race Around Slovenia am Start gestanden.
Hat es da dein Wohnmobil nicht mehr gegeben oder noch nicht gegeben 2007?
Mein Wohnmobil, das hat es damals wahrscheinlich noch irgendwo gegeben. Keine Ahnung wo, auf einem anderen Kontinent wahrscheinlich, wo man kein Pickerl mehr braucht. Ich habe es nicht mehr besessen, aber mit dem hätte ich auch nicht betreuen können, weil da habe ich in einem Anstieg wahrscheinlich die 10 km/h mit dem Auto nicht überschreiten können. Und eine Abfahrt vom Pass Forsic zum Beispiel hätte ich mit dem Auto auch nicht gern miterlebt, dass da meine Betreuer damit runterfahren. Es war viel zu tun, aber ich bin dann wirklich in Postojna auch bei dem Rennen gewesen und habe das einmal gesehen, was da in Slowenien für eine Euphorie und für eine Stimmung war. Da waren Zuschauer, da waren Fans bei der Pressekonferenz am Start. Jure war absolut populär. Das war unglaublich, das mitzuerleben. Und das Spezielle beim Race Around Slovenia war immer Start um 10 am Abend. Je nach Startnummer, so zwischen 9 und 10 am Abend, also wenn es dunkel ist, bedeutet für die 1150 bis 2000 Kilometer waren es jedes Jahr, wirst du ungefähr 2 Tage brauchen. Das heißt, du musst 2 Nächte durchfahren. Und das war natürlich immer schwierig und das war für mich damals noch eine neue Erfahrung. Und ich bin dann gestartet, ein paar Minuten vor dem Jure, und dann habe ich selbst ein paar Leute überholt, habe versucht, irgendwie geschmeidig zu fahren und zügig zu fahren, aber mich nicht zu zerstören. Und das ist immer der Moment, wenn du vorne ein Begleitfahrzeug siehst und das Blinklicht und dann weißt du, jetzt kommst näher und dann überholst du. Das ist ein super Moment, ein super Gefühl. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass hinter mir irgendwas daherkommt. Und das hast du einfach nur... Mir kommt vor, ich habe gespürt, wie die Straßen vibriert, und ich habe ihn gehört, bevor ich ihn gesehen habe in Jure, und es war wirklich so, jeder Pedaltritt, das war so wum, 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 du hast gehört, da hinten kommt was Mächtiges daher. Dann hat er mich überholt, ich habe ihm gesagt, hey, und good luck und so. Er hat kein Wort gesagt, er hat nicht hergeschaut, er ist einfach vorbeigefahren. Und bei jedem Tritt, er hat so hart treten, ich habe bei jedem Tritt gedacht, dass das Vorderrad aufsteigt. Also wirklich, du hast einfach gesehen, hey, unglaublich. Also der Fahrstil war unglaublich. Und ja, in dem Moment, nicht, dass ich mir damals große Ziele ausgerechnet hätte, aber spätestens, wenn du das miterlebt hast, hast du gewusst, da geht nichts. Den kannst du nicht schlagen. Spätestens, wenn du ihn vorbeifahren siehst, weißt du, das Rennen ist vorbei.
Ganz kurz zur Popularität. Also das war nicht einfach nur so ein kurzer Hype. Also ich war zweimal beim Sevi im Betreuerteam bei Race Around Slovenia. Das müsste irgendwann zwischen 12, 13, 14 in den Jahren irgendwann gewesen sein. Und da war auch beim See wie im ersten Jahr, da ist er also knapp innerhalb der Karenzzeit, relativ weit hinten, ganz frühe Startnummer und unbekannt. Da waren in ganz Slowenien Leute am Streckenrand, in der Nacht, zu jeder Uhrzeit, an den verrücktesten Plätzen und haben die Radfahrer angefahren, haben gewusst, dass das Rennen stattfindet und haben da wirklich jeden und jede, die vorbeikommen, einfach angefahren. Das war unglaublich, die Stimmung. Und ja, den Moment, den du mit dem Juri Rovic erlebt hast, den hat der Sebi mit dem Christoph Strasser erlebt.
Ja, ich bin dann in diesem Jahr Dritter geworden. Und es war für mich natürlich unglaublich. Das war meine Ram-Qualifikation, der Juri Rovic hat gewonnen. Und spätestens seit dort waren dann in Slowenien auch echt viele Fans, die mich speziell angefeuert haben. Es hat sogar, ich glaube, ich bin heute noch dabei, es wird nicht mehr gepostet, es gibt eine Facebook-Gruppe, slowenische Christoph Strasser-Fans oder so. Aber jetzt abgesehen davon, es war wirklich, wie du sagst, es war für alle dort unglaublich. Am zweiten Tag waren immer noch in den kleinen Dörfern Fans auf der Straße und haben alle angefeiert. Das war Wahnsinn. Aber aus irgendeinem Grund hab ich ziemlich viele Unterstützer gehabt in Slowenien. Das hat den Zuschauern einfach auch gefallen, dass da ein junger Österreicher kommt, der mit dem Rovic und dem Palo ein bisschen mitfahren kann und dass ich da im Dritter geworden bin. Und 2008 war es dann wirklich so, dass ich echt motiviert war und habe mir wirklich gedacht, ich möchte um einen Sieg mitfahren, ich möchte mit dem Juri Rovic mitfahren, ich möchte schauen, ob ich ihn schlagen kann. Und war natürlich am Start wieder weiter hinten, weil er ist weggefahren wie ein Berserker, aber ich bin dann wirklich so in der zweiten Nacht näher gekommen. Ich habe wieder ein bisschen Boden kurz gemacht. Ich bin in dem Bereich Travograd, Trautal, da ist es relativ flach und nur ein bisschen hügelig. Dann die slowenische Seite der steirischen Weinstraße. Der ist zwar steil, aber nicht so lang. Und dann rund um Bad Radkersburg in Slowenien ist es auch recht flach. Und da bin ich bis auf 14 Minuten hingekommen. Da war ich nur mal 14 Minuten hinterm Jure, nach 800 Kilometern. Und da habe ich echt gedacht, es geht was, da ist was drinnen. Anscheinend hat er das nicht so richtig am Schirm gehabt, dann ist es ihm gesagt worden und dann hat er richtig aufgedreht, richtig Gas gegeben und ich habe gemerkt, der Vorsprung wird wieder größer und ich fahre zurück, dann habe ich einen Einbruch gehabt, dann habe ich eine Schlafpause machen müssen und dann war ich mit 2 Stunden 20 Rückstand im Ziel auf Platz 2, aber das war trotzdem das, wo ich mir gedacht habe, boah, ich war so knapp dran wie noch nie.
In dem Jahr hat er dann das Ram wieder gewonnen?
Er hat es im Prinzip jedes Jahr gewonnen. Er hat jedes Jahr das Ram gewonnen, nur 2006 ist er ausgeschieden und 2009 ist er nicht ins Ziel gefahren. Das besprechen wir später noch, beziehungsweise haben wir da mit dem Dani Wies genau drüber geredet, weil er nämlich damals das Ram gewonnen hat, nach einem extrem harten Fight mit dem Jure.
Werbung.
Bevor wir mit unserem Podcast angefangen haben, hast du dich an mich gewandt und gesagt, hey Flo, du hörst so viele Podcasts, ich weiß eigentlich gar nicht so recht, wo das ist. Ist das was Gescheites? Wie geht's da inzwischen? Hörst du inzwischen andere Podcasts oder produzierst du nur Podcasts?
Nein, ich bin echt ein großer Fan von Podcasts im Allgemeinen geworden. Also natürlich geht es bei meinem Hörverhalten sehr viel um Sport, aber ich mag auch sehr gern Themen rund um Wissenschaft, um Politik, um Geschichte oder einfach um Allgemeinbildung. Und einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ist Erklär mir die Welt.
Ist auch einer, wo ich ganz gern reinhöre und ich habe einen guten Freund von mir, der erzählt mir immer von dem Podcast und der hat auch einen Auftritt für ihn live bei uns im Heimatdorf organisiert und dann kommt immer so entschuldigend zu mir, ja, deinen habe ich leider nicht gehört, aber Erklär mir die Welt, das ist der beste Podcast. Und der feiert jetzt schon 7-jähriges Bestehen.
Ja, und ich glaube, an der Stelle können wir einfach mal eine große Empfehlung ausrufen. Also Erklär mir die Welt hat jetzt zum Jubiläum ein besonderes Programm. Sie machen zur Feier des 7. Geburtstages machen sie 7 Folgen in 7 Tagen. Und die Themen sind wie immer bunt gestreut. Also zum Beispiel Ein Astronaut erzählt über seine Reise ins All. Ein Astronom erklärt, was die Wissenschaft bereits über Außerirdische weiß. Eine LKW-Fahrerin gibt Einblicke in das Leben auf der Straße. Eine Mechanikerin erklärt ihre Radreise ganz durch Afrika. Also das hoch immer sicher an.
Ja, und welche Folge immer jedenfalls anhören wert, weil ich bin zwar kein Wiener, aber vielleicht at heart, weil ich bin so ein bisschen morbide. Eine Bestatterin erklärt, wie man sich auf das eigene Begräbnis vorbereitet. Und die Folge werde ich mir jedenfalls anhören.
Ja, das Motto von diesem Podcast ist, die Welt jede Woche ein bisschen besser zu verstehen. Und das finde ich echt cool und kann nur sagen, hört's einmal rein.
Werbung Ende.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, was er für eine Erscheinung war und dass er wirklich am Rad keine Gefangenen gemacht hat. Aber er war außerhalb des Rennens, also wenn er nicht gegen dich gefahren ist, war er doch immer sehr freundlich, sehr hilfsbereit, sehr nett. Und 2009 hat sogar sein Team kurz ausgeholfen bei dir.
Wir haben ja die Episode aufgenommen über die Unsupported-Regeln und den Spirit. Da habe ich das auch schon erzählt, ja. Und das war für mich ein Jahr, wo ich hab mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt, beziehungsweise mein Begleitfahrzeug und mein Betreuerteam, die haben müssen einmal stehen bleiben in der Werkstatt fahren. Es war die Lichtmaschine, irgendwie die Stromversorgung beim Auto hat ein Problem verursacht. Und ich habe müssen allein weiterfahren, natürlich war das nicht so geplant, ich habe zu wenig Verpflegung mit dabei gehabt und ich war da vielleicht sogar auf Platz 2 oder 3, auf jeden Fall war natürlich Jure in Führung und als sie mitbekommen haben, dass ich da quasi ohne Team unterwegs bin, hat sich sein Begleitfahrzeug zurückfallen lassen, haben auf mich gewartet, haben mich gefragt, ob ich was zum Essen, was zum Trinken brauche. Ich habe dann, glaube ich, Gatorade gekriegt von ihnen, das war sein Getränkesponsor. Und ja, er hat nachher dem Ziel auch gesagt, er will nicht, dass so ein Rennen entschieden wird durch technische Defekte oder durch technisches Gebrechen, sondern es soll der Beste auf der Straße gewinnen. Und das hat insofern nicht so viel gebracht für mich, weil ich bin schlussendlich nur Fünfter geworden. Aber einfach die Geste hat mir extrem gut gefallen, dass er quasi seinem Team sagt, hey, bitte bringt dem Strasser was zum Trinken. Er wird wohl gewusst haben, dass ich ihn in diesem Jahr nicht schlagen kann, aber trotzdem war das eine super Geste. Und auch nach dem Rennen, ich weiß noch, kennst du das, Flo, wenn du im Ziel ankommst nach einer super, super langen Challenge und du hast einfach einen Hunger und einen Appetit und du bestößt dir die halbe Speisekarte? Und schaffst dann aber nicht einmal ein zu zweit alles aufzuessen?
Ja. Wir könnten ja mal beim Mackie in Nizza nachfragen, was ich da, mit wie viel Sackerl ich da ausgegangen bin und wie viel am nächsten Tag noch neben dem Zelt unberührt gestanden ist.
Es war nach dem RAS, Race Around Slovenia, Kurzbezeichnung, die Sabine war dann auch dabei und sie hat mir das erzählt, ich habe es wieder halber vergessen, weil ich habe mir bestellt eine Vorspeise und eine Pizza und einen Salat und ich bin einfach bei der Vorspeise eingeschlafen und habe dann, nachdem sie mich aufgeweckt hat, noch ein Stückchen Pizza gegessen und dann war ich einfach satt, ich habe nicht mehr weiter essen können, ich war müde und ich habe einfach 3/4 vom Essen nicht geschafft und anscheinend war der Juri Robic da dann auch gleich wie wir alle, weil wir sind einmal im Hotel Epicenter in Bostojna gesessen und er hat sich auch wahnsinnig viel bestellt und dann fragt er mich, hey, ob ich mich nicht zu ihm setzen will und ob ich mit ihm mitessen will, weil er kann das nicht mehr aufessen und es ist noch frisch und unberührt und ich brauche mir nichts denken dabei, er ladet mich quasi da ein, dass ich mit ihm auf is. War super nett, hat immer gedacht, ja, so großartig er am Radl ist, so kindisch ist er abseits vom Radl gleich wie alle anderen.
Die Anekdote, die habe ich schon so oft gehört von dir, das ist, glaube ich, dein absolutes Highlight. Das müsste dann 2010 gewesen sein, wieder beim Race Around Slovenia. Ich glaube, das Rennen war ja wirklich geprägt von unglaublich schlechtem Wetter. Ich glaube, da gibt es Fotos von dir, wo du mit einer Skijacke von irgendeinem von deinen Betreuern unterwegs bist, weil es einfach nichts Trockenes mehr gegeben hat, weil es so kalt und so nass war. Zumindest für die anderen. Der Jure hat davon nichts gespürt.
Also wir sind gestartet im Zentrum von Postojna und es hat am Start schon so viel geregnet, dass sie quasi den Start in die Tiefgarage verlegt haben. Beziehungsweise die Bühne war schon oben, aber man hat sie nicht hinter der Bühne quasi angestellt, bis man zum Start gekommen ist, sondern in der Tiefgarage, damit man zumindest beim Start noch irgendwie trocken auf die Bühne, auf die Rampe, auf die Startrampe geht. Und alle, die auf den Start gewartet haben, haben entweder angehabt ein Helmkondom oder eine dicke Regenjacke, Überhose, Überschuhe, wasserdichte Handschuhe. Und ich habe auch irgendwie schon eine lange Regenhosen oder sowas angehabt. Und der Jure steht einfach dort und hat eine kurze Hosen gehabt, keine Beinlinge, ein Gilet, also ärmellose Jacke drüber und an den Füßen hat er gehabt, ich weiß nicht, wie man das nennt, die Überschuhe, die nur die Zehen bedecken. Und du hast einfach gedacht, hey, das gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht. Entweder ist er völlig irre und er kann das nicht fahren, aber der ist dann wirklich so gestartet und er hat nach dem Rennen, er hat es natürlich gewonnen, hat er schon zugegeben in einem Interview auf der Bühne im Ziel, das war das härteste Rennen, das er jemals gehabt hat, das war ihm sehr kalt. Aber es ist ein Unterschied, ob der kalt ist und du fährst durch und gewinnst oder ob du quasi nicht fahren kannst, weil es der Zug kalt ist und er war halt Ersteres. Aber ja, es ist halt auch immer die, einfach die psychologische Botschaft. Du siehst ihn dort und denkst da, du denkst da sogar vor dem Start schon, es reicht, wenn er dort steht und du denkst da so, bist du wahnsinnig. Der hat einfach, der ist irgendwie unbesiegbar und das hat wesentlich Eindruck gemacht, ja, und ich habe mir natürlich 2010 wiederum, nachdem ich 2008 schon knapp dran war, Hoffnungen gemacht, dass ich dieses Mal vielleicht eine Chance habe, aber wie wir da dort stehen in der Tiefgarage und er mit den Mini-Überschuhen, habe ich mir schon gedacht, bist du wahnsinnig, der ist echt aus einem anderen Holz geschnitzt. Und ja, ich bin viermal beim Race Around Slovenia mit ihm das gleiche Rennen gefahren, viermal hat er gewonnen. Ich bin manchmal ein bisschen zu ihm hingekommen, aber ich war immer im Prinzip weit davon entfernt, da irgendwie wirklich um in die Nähe zu kommen, ihn tatsächlich zu schlagen. Und beim Race Across America habe ich nur ein Jahr gehabt, wo ich mit ihm gemeinsam gefahren bin. Und das war eben das ganz Spezielle, wo er dann schlussendlich mit dem Dani Wiss sich so gematcht und gebattelt hat und wo der Dani dann wirklich gewonnen hat, das war eine Sensation. Ich kann mich da auch noch erinnern, es war so, ich bin relativ am Anfang gestartet und dann hat mich der Jure überholt, aber in der Wüste irgendwo. Es war Dämmerung, es war gerade Sonnenuntergang, aber ich habe mir gedacht, er wirkt dann nicht so extrem brutal schnell wie beim Rennen in Slowenien. Natürlich, bei einem 5000 Kilometer Rennen fährst du ein anderes Tempo. Aber ich habe ihn dann sogar zurück überholt. Er ist dann nämlich am Straßenrand gestanden, hat seine Schuhe ausgezogen. Ich glaube, er hat Schuhe gewechselt oder Einlagen gewechselt. Irgendwas hat dann nicht so hundertprozentig gut gepasst am Anfang. Und dann hat er mich natürlich wieder zurück überholt und danach war er vorne weg. Der Dani hat ihn dann nach anfänglichen Problemen ja eingeholt. Er hat ihn beim Halfway Point ist er auf ihn aufgefahren. Und das war, glaube ich, das einzige Mal, dass den Jure wer eingeholt hat, dass er quasi seinen Vorsprung nicht verwalten hat können, sondern dass der Vorsprung auf einmal weg war. Und dann im direkten Duell hat der Jure einfach Nerven gezeigt, hat Fehler gemacht, seine Betreuer haben Fehler gemacht, es hat Penalties gegeben und der Dani ist mit wie ein Schweizer Uhrwerk mit Ruhe und Geduld einfach dem Jure auf den Fersen geblieben. Und ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, das war Podcast Nummer 41 und 42 mit Dani Wies und seinen Schilderungen vom Ram und dem Duell mit dem Jure. Also sehr, sehr hörenswert, ist nach wie vor eine meiner Lieblingsepisoden mit Dani Wies.
Ja, und selbst wenn man es schon mal gehört hat, kann man ja wieder zurückgehen, weil man kann sich sicher nicht mehr an alles erinnern. Schadet nie, unseren Back-Katalog auch anzuhören. 2010 hat er Revanche genommen, hat wieder gewonnen, aber er hat angekündigt, unter 8 Tagen zu bleiben. Das hat er nicht geschafft. Wir haben vorher gesagt, er war jetzt keiner, der so auf Zeiten und Rekorde gefahren ist. Aber er hat zumindest gewonnen und er hat dann im Interview gesagt, das war sein letztes Ram.
Ja, und das ist irgendwie jetzt im Nachhinein einfach so tragisch, dass er aus komplett anderen Gründen gesagt hat, das war sein letztes Ram. Er hat gesagt, er hat jetzt 5-mal gewonnen. Immer wieder ist davon geredet worden, wer wird es jemals in 8 Tagen schaffen oder darunter. Und es ist ihm natürlich auch oft gefragt worden. Und bei seinem letzten Ram, das war auch das erste Mal, wo er ohne sein Bundesheer-Team unterwegs war. Da war er dann mit einem anderen Betreuerteam unterwegs. Da waren alle in Scott-Outfits und in T-Shirts und Bodyhosen oder so. Also das war irgendwie, das war nicht mehr der Soldat Jure Robitsch, da hat er sich ein bisschen gewandelt, da ist er ein bisschen zugänglicher und lockerer geworden, auch nach außen hin. Sie haben extrem schlechtes Wetter gehabt, auch ein paar Sperren, Umleitungen, ein paar Überflutungen und dann war recht bald klar, dass sie das unter 8 nicht ausgehen wird. Aber im Ziel hat er dann echt gesagt, ihm tut das körperlich jetzt nicht mehr gut. Er ist jetzt 45 Jahre alt und er merkt einfach, dass es jetzt schwieriger ist als bei seinem ersten Ram. Und deswegen war das sein letztes Mal. Er wird in Zukunft kleinere Rennen fahren in Europa. Er hatte zum Beispiel eben diese Tortur rund um die Schweiz, hat er ein paar Mal gewonnen. Das Race Around Austria hat damals erst begonnen stattzufinden. Vielleicht wäre das auf seinem Kalender gestanden, man weiß es nicht. Aber ja, jetzt im Nachhinein natürlich bitter, dass das Ram 2010 auch sein letztes Radrennen oder sein letztes Ram gewesen ist. Er ist dann auch noch die Tour gefahren und dann im September war eben dieser Unfall. Man muss ja sagen, die Ausrüstung, wenn man sich die Sitzposition anschaut vom Jure, das war einfach wesentlich aufrechter auf seinem Rennrad und wie gesagt, mit einem Zeitfahrrad wäre sicher Zeit vom Jure drinnen gewesen, an die 8 Tage oder vielleicht auch unter den 8 Tagen leistungsmäßig oder sicher drauf gehabt. Er war halt nicht der Excel-Tabellenfahrer und keine Wattmessung, nicht auf hohe Durchschnittswerte, sondern halt Attacke und dann Vorsprung verwalten. Und ob man das aus dem Kopf außerbringt, weiß ich nicht. Aber er war nicht unter den, ich glaube, er ist nicht unter den 20 schnellsten Ram-Zeiten, die es jemals gegeben hat, dabei, obwohl er so dominiert hat.
Vielleicht hat jemand an New York Times Zugang, um hinter die Paywall zu kommen, dann können wir gern 2 Artikel verlinken. Da finde ich den Titel besonders schön, der funktioniert aber nicht auf Deutsch, der funktioniert nur auf Englisch. Was nicht so gut funktioniert, ist meine englische Aussprache, wird es trotzdem funktionieren. That which does not kill me makes me stranger.
Ja, ich finde es das Wortspiel so super, ne? Weil wir alle kennen, was die nicht umbringt, macht die nur härter.
Stronger wäre es auf Englisch und der Witz funktioniert Stranger. Mit Stranger. Und da geht es auch viel um die Halluzinationen im Ultrasport. Das haben wir schon, also der Artikel ist aus 2006, wir haben das eh schon im Podcast oft genug besprochen. Und da kommen wir jetzt vielleicht nochmal zu dem, was ich vorher angeschnitten habe, mit seiner Crew aus Soldaten. Die haben, also ich möchte nicht sagen, sie haben es taktisch eingesetzt, aber ich glaube, sie haben ihn schon ein bisschen gequält, würde ich fast sagen, mit seinen Halluzinationen.
Also ich kann mich noch genau erinnern an den New York Times Artikel. Da ist ihm wirklich auch drinnen gestanden, dass sie die Halluzinationen vom Jure auch wirklich ausnutzen, um ihn damit schneller zu machen und zu motivieren. Also, und du merkst einfach, dass das, was in seinem Leben vorgeht und was seinen Alltag und sein Lebensinhalt irgendwie auch bestimmt, nämlich das war bei ihm halt quasi das Militär und das Bundesheer und die Armee, dass das in Momenten, wo du Schlafentzug hast, einfach wirklich dich unterbewusst beschäftigt. Und er hat quasi wirklich Verfolgungswahn gehabt. Er wird von Soldaten verfolgt. Er muss flüchten. Er ist im Krieg und es ist im Artikel gestanden, dass ihn Reiter verfolgt haben, also so Kavallerie oder so. Und die Crew hat ihm nicht quasi aus dem Paranoia irgendwie rausgeholt, sondern die haben das noch befeuert und gesagt, ja, du wirst tatsächlich verfolgt. Du musst jetzt flüchten. Du musst um dein Leben fahren, damit sie dich nicht einholen. Das ist halt schon hart irgendwie, aber wir wissen natürlich nicht, was sie intern besprochen haben, weil ich weiß es nur von uns, also ich war immer damit fein, wenn man sie vor dem Rennen ausmacht, das Team, die Betreuer müssen mir nicht immer die Wahrheit sagen, kleine Notlügen sind erlaubt oder sagen wir mal, wenn es nicht die ganze Wahrheit ist, ist es voll okay, wenn es irgendwie förderlich ist, damit ich besser fahre. Aber dass du halt in einem Verfolgungswahn eingetrieben wirst, das ist hart, ja. Andererseits gibt's dann auch ein Video vom Matjas, das war dann sein Teamchef nach der Bundesheer-Ära, mit dem habe ich dann auch mal länger geredet, nach Jure seinem Ableben. Weil er uns einfach ein bisschen was mitgeben wollte vom Jure, seinen Erfahrungsschatz und uns viel vom Jure noch erzählt hat. Er hat gesagt, es ist ja da passiert, dass der Jure komplett durchgedreht hat, dass er einfach wütend geworden ist, dass er wahnsinnig geworden ist, dass er vom Radl gestiegen ist und herumgeschrien hat. Und dann haben sie sich im Betreuerauto einfach hingesetzt und haben die Tür von innen zugesperrt und haben gewartet, bis er sich wieder beruhigt und bis er weiterfährt. Weil wenn er in dem Wahn drinnen ist, hast du mit ihm nicht sinnvoll reden können. Also es war schon so, dass das alles, ich möchte nicht mit ihm tauschen. Und ich glaube, viele Dinge von deiner Persönlichkeit, von deinem Charakter, kommen einfach im Schlafentzug ganz stark außer, die du sonst im Alltag nicht hast. Weil du kontrollierst deine Emotionen, du bist gut gelaunt, im Schlafentzug wissen wir alle, du bist schlecht gelaunt, du bist dünnhäutig. Du wirst ungeduldig und da kommen Dinge aus dir heraus, die normalerweise nicht herauskommen. Und ja, da ist ja in dem New York Times Artikel oder in diversen Interviews immer wieder zu lesen gewesen, dass das beim Jure dann sehr eskalieren kann auch. Und was da auch noch beschrieben worden ist, das war natürlich keine Untersuchung an seinem Gehirn, aber generell, dass es eben Gehirnforschung gibt und die halt besagt oder da, keine Ahnung, Theorien da sind oder bei manchen Menschen ist es messbar, dass es eben zum Beispiel das Schmerzempfinden verringert gibt. Dass in manchen Gehirnen von Menschen einfach das Gehirnzentrum, wo Schmerzen empfunden werden, wo das Schmerzempfinden gesteuert wird, dass da bei manchen Menschen einfach etwas anders funktioniert und die Menschen dann wirklich weniger Schmerz haben. Und da war eben von dem Autoren die Vermutung, ob vielleicht beim Jure das auch so ist, weil der offensichtlich so schmerzbefreit Radl fährt. Wir wissen es nicht, aber die Geschichte allgemein ist schon interessant, dass das nicht nur, weiß ich nicht, eine Charaktersache ist, sondern auch wirklich im Gehirn anders verarbeitet wird, das Signal.
Es gibt ja beim RAM so diese kleinen Awards, wie man immer gesagt, die goldenen Ananas oder die Rennen um die goldene Ananas. Und da ist dann nach Jure seinem Tod einer dazugekommen, die Jure Robitsch. Der Jure Robitsch Award, das ist die schnellste Zeit auf einer Time Station. Die Nummer warst du sicher?
Die Nummer ist, glaube ich, 47, 48, auf jeden Fall von Cumberland nach Hancock, das weiß ich noch ganz genau. 4 Anstiege, das ist laut den Organisatoren vom RAM die höhenmeterreichste Time Station. Lustig ist nur, sie wissen nicht, wie viele Höhenmeter sie hat, weil es ist so arg, das RAM ist so arg organisiert, es gibt kein richtiges Streckenprofil mit den Höhenmetern, sondern sie haben so ganz komische Charts, wo das Verhältnis von Höhenmeter zu Distanz aufgeschlüsselt ist, was natürlich völlig sinnlos ist, weil wenn du eine kurze Timestation hast mit Höhenmetern, ist natürlich das Verhältnis ein anderes, wie wenn die Timestation einfach ein bisschen länger wird, mit gleich vielen Höhenmetern. Und sie haben zum Beispiel niemals sagen können, wie viele Höhenmeter das wirklich sind. Aber es ist in der Relation zur Distanz hat es die meisten Höhenmeter. Aber egal, wir wollen jetzt nicht über das RAM schimpfen. Es ist wirklich eine schwierige Etappe mit 4 Anstiegen und sie haben immer gesagt, es war von Juri Robic der Lieblingsabschnitt und er war nicht fröhlich, wenn er in der Ebene fahren hat müssen. Er hat sich immer gefreut, wenn dann am Ende vom Ram wieder die steilen Anstiege kommen und deswegen ist ihm diese Time Station in den Appalachen die der Juri Robic Award. Und auch beim Race Around Slovenia hat es dann den Juri Robic Award geben oder Sonderpreis oder so. Und zwar, wir sind ja durchs Sotschertal von Süden gekommen zum Pass for Sitsch. Eben ihm zu ehren ist erstens, weil das der schwierigste Anstieg ist im ganzen Rennen und zweitens, weil er dort wirklich gelebt und trainiert hat. Das ist sein Hausberg. Er hat auf der Nordseite von dem Berg gelebt in Kranjska Gora. Und dann hat es eben dort auch die Sonderwertung gegeben und das war für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Das erste Jahr, wo der Juri nicht mehr am Leben war, 2011 bin ich in Slowenien natürlich wieder dabei gewesen. Ich habe vor, ich weiß noch, da habe ich auf einem Zettel so eine kleine Nachricht gehabt. Ich habe heute ganz gemischte Gefühle, wenn ich drüber nachdenke, aber damals war mir das irgendwie wichtig, zu sagen, dass ich quasi für Juri Robic mein Bestes geben will und für Juri Robic dieses Rennen gewinnen möchte. Genau, und dann bin ich natürlich da auf dem Pass Prosic aufgefahren, alles was geht, hätte die schnellste Zeit gehabt, aber ich bin zu früh stehen geblieben. Ich habe nicht gewusst, dass die Passhöhe erst 100 Meter weiter hinten ist, weil oben ist ein ganz kleines, flaches Plateau und da bleibt man klassischerweise stehen, trinkt einen Schuh auf Ex, zieht die Regenjacken an und ich hätte müssen 100 Meter weiterfahren bis zur tatsächlichen Passhöhe. Und jetzt habe ich dann diese Sonderwertung nicht gewonnen. Aber ein Jahr später dann, 2012, habe ich den Sonderpreis gewonnen und dann auch erstmals das Rennen, weil ich 2011 dann doch sehr eingebrochen bin am Ende. Ich habe noch eine Anekdote vom Jure, und zwar der Franz-Preis aus Österreich, der selbst auch zweimal, dreimal Race Across America gefahren ist, der war mit Juri Robic öfters auf Trainingslager und ich glaube bei der Crocodile Trophy und die waren auch wirklich privat gut befreundet. Ich habe ihn Juri kennengelernt vor den Rennen, nach den Rennen, da war es immer super entspannt, super nett, super lustig, aber der Franz war mit ihm auch auf Trainingslager und hat halt wirklich mit ihm ein Zimmer geteilt und so. Und er sagt auch im Trainingslager, sie waren frühstücken, haben einen Spaß gehabt in der Früh, sind gemeinsam trainieren gegangen. Der Franz hat einen Defekt, muss stehen bleiben. Der Jure schaut nicht nach links, schaut nicht nach rechts, fährt einfach weiter, fährt Vollgas weiter im Training. Selbstverständlich. Und am Abend gehen sie wieder gemeinsam Abendessen, haben die größte Gaude und trotzdem war es so, sobald der Jure am Radl gesessen ist, hat sie in seinem Kopf einen Schalter umgelegt, auch im Training offensichtlich. Dann war er einfach ein Kämpfer und der nette, lustige Typ war er davor und danach.
Du warst dann gemeinsam mit dem Franz, mit dem Michi Nussbaumer und mit dem Gerhard Gulewitz auch auf seinem Begräbnis.
Genau, das war mir, es war mir irgendwie wichtig, dort dabei zu sein und das war echt ein sehr emotionales Fest, würde ich fast sagen, weil es waren ganz, ganz viele Slowenen dort in der Radl-Dress und er ist dann nicht ins Kranjska Gora beigesetzt worden und ja, ich habe jetzt nur irgendwie Gänsehaut, wenn ich dran denke, bin dann natürlich auch durchgegangen und habe seiner Frau Beileid gewünscht und dann hat sie hergekommen zu mir und hat mich umarmt und hat gesagt, hey, der Jure hat oft von mir erzählt und er hat zu ihrer gesagt, dass dieser Christoph irgendwann einmal das Ram gewinnen wird. Und das sowieso zum ersten Mal gehört. Und ich glaube, das hat in mir drinnen auch was Richtiges bewegt. Also der Jure war immer für mich ein Vorbild und absolutes Idol, wo ich aber auch gewusst habe, der ist nicht zu schlagen. Und dass ich dann in dem tragischen Moment irgendwie von seiner Witwe oder von seiner Frau, die jetzt dann eben Witwe wurde, gehört habe, dass er zu ihr zu Hause erzählt hat, dass er mich quasi so stark einschätzt. Das hat mir wirklich gedacht, hey, irgendwie war das für mich schon motivierend auch, weil ich gewusst habe, wenn jemand wie er sowas sagt, dann der weiß, von was er redet und vielleicht sieht er in mir was und das hat mich schon sehr motiviert. Und dann war eben dieser Tag zu Ende und dann haben wir mit ein paar anderen Leuten noch geredet, als er da gesprochen worden, was genau passiert ist, dass er eben wirklich tragischerweise hinter seinem Haus, ein paar Kilometer im Wald oben von dort, wo er wohnt, er in der Abfahrt mit dem Mountainbike hat für die Crocodile Trophy trainiert und ist dann mit dem Förster, der auch aus dem gleichen Ort kommt, zusammengestoßen in der Abfahrt. Das war quasi der Grund für den Sturz. Aber ja, er ist in Slowenien sehr populär gewesen, nach wie vor sehr populär, und das am Begräbnis dabei zu sein war schön für mich und vor allem sehr, sehr schön, glaube ich, für alle, die dabei waren. Es waren so viele Leute in der Radl-Dress-Tour, das war ein trauriger, aber würdiger Abschied.
Was hast du noch von Jure Robitsch?
Hast du was von ihm?
Ich kenne dieses Zitat. Ich glaube, das ist, ich war jetzt nicht am aktualisiertesten Multimedia-Vortrag von dir, aber die zwei, die ich gesehen habe, da war das die erste Folie.
Ja, genau. So habe ich einen Pullover von ihm. Also das habe ich mir gekauft, nachdem er verstorben ist, einfach als Erinnerung, und da steht eben das Zitat rum, ich weiß nicht wirklich, ob es echt von ihm ist, auf jeden Fall steht es halt auf dem Pullover oben mit Jure Robitsch Logo. Schwieriges zu schaffen dauert sehr lange und Unmögliches zu schaffen dauert noch etwas länger. Zitat, so richtiger Kalenderspruch, aber in dem Zusammenhang mit ihm finde ich es einfach schön. Und der Pullover, er ist mir leider zu klein. Es hat ihn in meiner Größe nicht gegeben. Ich habe ihn trotzdem gekauft. Ich wollte ihn einfach haben und er hängt auf dem Kleiderbügel an einem schönen Ort. Und was ich noch habe, es hat immer Stofftiere gegeben bei der Siegerehrung vom Race Around Slovenia und dort sind wir so riesige, also das ist so einen halben Meter oder ein dreiviertel Meter großes Viech. Da habe ich einmal eins gekriegt. Und das heißt Jure, das hat den Namen Jure und sitzt bei mir daheim auf der Couch.
Ja, sehr schön. Also es war jetzt wieder mal eine History-Folge, ein bisschen ungewöhnlich, aber sehr spannend. Also ich weiß es ja, dass der Jure lang sportlich gesehen dein Vorbild war und das jetzt auch mal für unsere Hörer und Hörerinnen irgendwie begreiflich zu machen.
Ja, ich muss sagen, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir das schon lange mal gedacht, das wäre doch cool, über ihn einmal was zu machen, weil er einfach den Sport auf ein neues Level gehoben hat. Und jetzt war ihm sein theoretischer Geburtstag, er wäre 60 geworden und ich glaube, das hat ganz gut gepasst. Und ich habe auch zum Beispiel in meiner Biografie ein Kapitel geschrieben über ihn und über das Rennen in Slowenien. Das Buch gibt es zwar leider nicht mehr, nur als E-Book oder in der englischen Übersetzung, aber das habe ich jetzt auch nochmal durchgelesen zur Vorbereitung auf die heutige Episode und da sind wieder viele Erinnerungen wach geworden. Also ich kann nur sagen, der Jure war für mich, ich habe sehr viel gelernt von ihm. Ich habe mir, glaube ich, ein bisschen was abgeschaut, nett und sympathisch zu sein, aber wenn ich am Radl sitze in einem Rennen, dann bin ich schon auch sehr fokussiert. Das war immer sowas, wo ich mir gedacht habe, hey, das möchte ich von ihm lernen. Ja, und apropos Rennen fahren, Unknown Race.
Ja, wir werden uns dann in Italien sehen und ja, hoffentlich haben wir danach in 2 Wochen beide was zum Berichten.
Ja, ich hoffe, du bist fit. Der Radl ist keine Baustelle. Es ist alles gerichtet. Bei mir schaut es so gut aus. Ich muss noch mal ein Kabel löten, weil das Licht geht nicht mehr. Aber das mache ich morgen in der Früh. Also wir sehen uns in Lucca.
Super. Bis dann.
Podcast-Werkstatt.